Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
6 Zentimeter ist okay, das ist ein kleines Obstmesser. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass es zunehmend Tatmittel geworden ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein gesetzliches Verbot für eine längere Klinge braucht.
Innenministerin Nancy Faeser will schärfere Regeln dafür, welche Messer man unterwegs bei sich haben darf. Kritische Stimmen aus der Opposition und der Polizei bezweifeln, dass die Pläne allein wirklich dazu führen, dass es am Ende weniger Messerangriffe gibt. Was die Forschung darüber weiß, wie man Messerangriffe erfolgreich verhindert, darüber habe ich mit Dirk Bayer gesprochen. Er leitet das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und erforscht dort zu Waffen und Jugendlichen. Herr Bayer, wer sich mit der Gesetzeslage befasst, der merkt ziemlich schnell, es ist wirklich kompliziert. Die Innenministerin will Springmesser im öffentlichen Raum verbieten und Klingenlängen von mehr als 6 Zentimeter. Butterfly-Messer sind schon verboten, aber bis 4 Zentimeter Klingenlänge gelten sie im deutschen Waffengesetz überhaupt nicht als Waffe. Und wenn man gerade ein Küchenmesser gekauft hat, ist das auch in Ordnung. Was sagt denn die Forschung dazu? Ist die Art des Messers überhaupt so entscheidend? Am Ende kann ich ja mit einem Taschenmesser auch sehr schlimme Verletzungen verursachen, oder?
Das ist richtig. Auch Messer mit kurzer Klinge können sogar bis tödliche Verletzungen verursachen. Wenn wir das jetzt aus der Perspektive der Personen betrachten, die die Messer tragen, sind natürlich Taschenmesser wirklich unattraktiv. Messer mit kurzen Klingen unattraktiv. Sondern da geht es um Messer, die was hermachen, mit denen man ein bisschen was markieren kann, seine Männlichkeit unterstreichen kann. Das sind beispielsweise die Butterfly-Messer, beispielsweise die Springmesser, auch mit längeren Klingen. Und hier eine gewisse Einheitlichkeit der gesetzlichen Regelung herzustellen, finde ich erstmal prinzipiell in Ordnung.
Kann man das denn wirklich wissenschaftlich belegen, zu welchem Zweck Menschen überhaupt so ein Messer dabei haben?
Wir wissen beispielsweise aus Jugendbefragungen, dass bis zu jeder dritte männliche Jugendliche ein Messer mit sich führt. Und das ist ganz häufig nur, um das dabei zu haben, weil das andere, die Freundinnen und Freunde, auch machen. Das ist so ein Gruppending, Hauptgrund. Die wirklich allerwenigsten Jugendlichen nehmen es mit dem Vorsatz, das dann auch einzusetzen, sondern sie haben die Illusion, die Kontrollillusion, sie können den Einsatz, wenn es denn soweit kommt, wenn es zu eskalierenden Situationen kommt, die könnten das irgendwie kontrollieren. Problem ist aber, dann geht es meist hoch her, da ist manchmal Alkohol im Spiel und dann ist es halt auch wirklich schnell eingesetzt und das ist das Gefährliche.
Also diese Idee, ich habe ein Messer dabei, weil ich mich damit selbst vielleicht verteidigen möchte, ist am Ende keine gute Idee, weil man vielleicht sich selbst nur noch mehr gefährdet?
Genau, man gefährdet andere, wenn man es dabei hat und es möglicherweise auch in der Konfliktsituation einsetzt. Man gefährdet sich selbst, man erhöht das eigene Risiko auch, dass es zu einer Eskalation kommt. Auch Unsicherheit spielt gar nicht so eine große Rolle. Auch das haben wir Jugendliche gefragt. Und die Angst vor Übergriffen ist zwar auch genannt, aber das ist nicht so die Top-Antwort, sondern es geht wirklich eher darum, die anderen machen es auch, es gehört dazu, um dabei zu sein, muss ich mir auch so ein Messer zulegen. Ist so eine Gruppennorm geworden.
Ist das denn am Ende wie zum Beispiel in den USA mit Schusswaffen? Wenn ich selbst eine dabei habe, steigt mein Risiko, durch eine Schusswaffe verletzt zu werden, um ein Vielfaches?
Genau. Das Risiko, selbst verletzt zu werden oder es auch einzusetzen, also beides Täter und Opfer zu werden, steigt, wenn man das Messer in der Hosentasche hat. Man fühlt sich scheinbar auch ein bisschen mutiger, wenn es dabei ist, sucht eher auch solche Konfliktsituationen und die wenden sich dann gegen einen selbst und man gefährdet sich, man setzt sich potenziell einer tödlichen Gefahr aus.
Jetzt haben manche Städte zum Beispiel Verbotszonen eingerichtet oder auch Waffentrageverbote für Intensivtäter. Weiß man denn, welche Strategien nachweislich erfolgreich sind, um Messerangriffe zu verhindern?
Ja, es gibt meines Wissens bislang keine etablierten, auch wissenschaftlich als wirksam nachgewiesenen Messerpräventionsprojekte. Das heißt, wir müssen so ein Stück weit den Bereich neu erfinden. Grundsätzlich ist es immer ganz wichtig, da Sensibilisierung herzustellen, also Aufklärungskampagnen, auch in den Schulen darüber reden, auch Polizei in Schulen reden, wird sicherlich einen kleinen Beitrag leisten. Bei den Waffenverbotszonen gibt es tatsächlich für zwei Städte, nämlich Leipzig und Wiesbaden, schon Begleitforschung zur Implementierung dieser Waffenverbotszonen. Und die hat im Prinzip ergeben, also ganz große Wirkungen lassen sich damit nicht erzielen. Aber durchaus kommt es dazu, dass Messer abgenommen werden. Und ich meine, auch das ist schon ein Effekt, dass weniger Messer auf der Straße sind. Von daher gehe ich davon aus, Waffenverbotszonen, zumindest temporär, kurzfristig, sind das Maßnahmen, die man umsetzen kann. Langfristig braucht es eher Präventionsmaßnahmen.
Woran liegt das vielleicht, dass solche Waffenverbotszonen nicht so erfolgreich sind, weil dann am Ende doch zu wenig kontrolliert wird?
Also Kontrolle ist wichtig. Also die Waffenverbotszonen dürfen keine Papiertiger sein, bei denen sich dann herumspricht, passiert ja eh nichts. Es ist eh kein Polizist da. Aber der Hauptpunkt ist, sie gehen ja nicht an die Ursachen heran. Also sie erreichen mit diesen Verbotszonen nicht diese Freundesgruppen, in denen das in ist. Sie erreichen nicht die Persönlichkeitsmerkmale, die damit zusammenhängen, dass man Messer führt, also Persönlichkeitsmerkmale wie Impulsivität, wie so eine bestimmte Männlichkeitsnorm, die für manche Jugendliche wichtig ist. Also an diese Faktoren kommt das nicht wirklich ran. Es bleibt ein Stück weit an der Oberfläche, deswegen nur bedingt und eher kurzfristig Wirkung.
Sie haben jetzt Prävention erwähnt. Gibt es noch andere Beispiele, was noch gut funktioniert, um Messerangriffe zu verringern?
Kontrolle ist natürlich wichtig, also das, die Abnahme von Messern. Und wenn ein Jugendlicher zum zweiten, dritten Mal erlebt, dass sein Messer weggenommen wird, ich glaube, dann fängt es bei ihm auch an, anzuschlagen und man verzichtet darauf. Wichtig ist, wie bei allen Präventionsprogrammen, dass wir als Gesellschaft zusammen dagegen vorgehen. Also eigentlich müsste das Elternhaus hier auch seine Verantwortung übernehmen. Die Schulen müssten das Thema adressieren. Also in so einer kollektiven Aktion können wir solche Probleme in der Regel immer ganz gut lösen. Hat sich in der Vergangenheit gezeigt, Gewalt, Kriminalität unter Jugendlichen ist seit 2007 rückgängig. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir intensiv als Gesellschaft Prävention umgesetzt haben, gemeinsam Prävention umgesetzt haben. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen der Erfolg, dass wir zusammen gegen solche Phänomene vorgehen.
Hintergrund dieser Pläne zur Verschärfung des Waffenrechts sind ja Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, laut denen die Zahl der Messerangriffe in den letzten Jahren gestiegen ist. Wie belastbar ist diese Zahl überhaupt, also diese Aussage, dass Messer zu einem größeren Problem werden?
Zurzeit sind das die einzigen Zahlen, die wir haben. Und ich finde grundsätzlich wichtig, diese auch ernst zu nehmen und zu würdigen. Gleichzeitig gibt es, glaube ich, zwei Grenzen dieser Zahlen. Die erste ist, es sind sogenannte Hellfeldzahlen. Das heißt, alles, was im Dunkelfeld bleibt, was nicht zur Anzeige kommt, das ist auch in diesen Zahlen nicht gewürdigt. Das zweite ist, die Erfassung erfolgt noch nicht überall in Deutschland in der gleichen Art und Weise. Beispielsweise werden auch Androhungen mitgezählt. Und möglicherweise in manchen Gebieten Deutschland wird Androhung anders definiert als in anderen Gebieten. Und von daher gibt es noch gewisse Erfassungsschwierigkeiten. Die Polizeien arbeiten daran. Ich gehe mal davon aus, ab nächstes Jahr sind das gute, verlässliche Zahlen. Aber auch jetzt sollten wir den Anstieg durchaus ernst nehmen, weil der geht zusammen mit einem Anstieg, den man grundsätzlich im Gewaltbereich haben. Das heißt, da hat sich tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren in der deutschen Gesellschaft ein bisschen was zum Negativen verändert.
Mit einem Taschenmesser unterstreicht man seine Männlichkeit nicht. Das sagt Dirk Bayer. Er ist Kriminologe an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.